ARD.
Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.
So, herzlich willkommen zum neuen Podcast von Route raus, der Spaß beginnt. Eins vorweg, es zieht nicht mehr wie Hechtsuppe. Wir haben sie gerade gegessen. Wir sitzen hier am Möhnesee bei Uli Bayer in der Küche und haben gerade eine wunderschöne Hechtsuppe gegessen. Horst ist dabei. Uli, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Gerne.
Und wir haben 3 Tage hinter uns auf dem Möhnesee. Wir haben auf Hecht geangelt. Und wer den Namen Uli Bayer in der Anglerszene in Deutschland hört, der verbindet damit natürlich Ulis Köderkunst, Angelköder. Einige reden vom Hechtpapst, andere reden vom Hechtkönig. Horst, was ist Uli Bayer für dich?
Also ich muss sagen, ich bin ja wahrscheinlich der Älteste oder ich bin der Älteste in der Runde und ich kenne Uli, solange ich denken kann. Also was bewusst ist, der mir immer in Erinnerung als derjenige, was so der das Hechtangeln populär gemacht hat, der mit riesigen Hechten bekannt geworden ist, weißt du, der tolle Hechtgeschichten erzählt hat, der tolle Köder entwickelt hat, der eine Uli-Bayer-Farbe kreiert hat. Also der verfolgt den aufmerksamen Hecht- und Raubfischangler sein ganzes Leben. Also Uli ist eigentlich in der Szene gar nicht wegzudenken. Er ist ja auch nicht mehr der ganz Jüngste. Es gibt ja viele jetzt von den neuen YouTubern und Ähnlichen, weißt du. Aber diesen Rang und die Stellung, die Uli, ich will ihn jetzt kein Honig und Bart schmieren, aber als Hechtangler oder als Angler in der Szene hat, ist eigentlich einmalig.
Uli, was sagst du zu diesen Komplimenten? Du kennst Horst auch schon sehr, sehr lange.
Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir haben ja auch schon so manche Schlacht gemeinsam geschlagen. Also Hechtangeln oder Raubfischangeln ist meine Leidenschaft. Ich muss dazu sagen, ich bin mit dem ganz intensiven Raubfischangeln am Rhein erfolgreich geworden. Und es hat Zeiten gegeben, da hat man gesagt, der kann ja nur Gummifisch, Zander am Rhein. Ich bin mit dem Zanderangeln in die Raubfischangelei stark eingestiegen. Und das Hechtangeln ist für mich zu einer ganz besonderen und öffentlichkeitsintensiven Geschichte geworden, weil der Hecht damals im Rhein tatsächlich so ein bisschen Mangelware war. Auch heute noch ist, aber wir haben Zander ohne Ende gefangen. Das darf man heute gar nicht mehr laut sagen. In den 80er, Anfang der 90er Jahre habe ich bis zu 60 Zander an einem Tag gefangen. Wenn man das woanders erzählt, dann schütteln die Leute mit dem Kopf und tun das als Anglerlatein ab. Und Hechte waren immer ein bisschen Mangelware und Meterhechte erst recht. Und aus diesem Fehlen der Hechte heraus wuchs dann die Leidenschaft zum intensiven Hechtangeln. Und damals in den Bodden, da kam dann, auch hier am Möhnesee übrigens, 1998 am Möhnesee und dann kurz darauf in den Bodden, da ging es mit dem Hechtangeln brutal los und da habe ich also dann so richtig Hechtfieber gekriegt und bin also sehr intensiv Hechtangeln gegangen.
Wollen wir mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit schauen? Du bist ja ein Dortmunder, ne?
Ja, gebürtiger Dortmunder.
Ja. Was verschlägt einen gebürtigen Dortmunder an den Möhnesee? Erzähl mal ganz kurz die Geschichte. Die hat ja auch so ein bisschen zu tun mit dem Haus, in dem wir hier wohnen. Wir sitzen jetzt, ne?
Das ist eine ganz witzige Geschichte, ja. Angefangen hat es mit einer Sendung für den WDR, einer Angelsendung, die sogar 45 Minuten lang war. Und diese Ausstrahlung hat dann einen anderen Fernsehsender, seinerzeit Vox Fernsehen, dazu bewegt, mich anzurufen. Wahrscheinlich habe ich vor der Kamera ganz gut gewirkt und konnte auch ein bisschen reden. Wir suchen einen Angelprofi, der mit uns Mieten, Kaufen, Wohnen macht. Und naja, ich habe das ist die Sendung seinerzeit nicht gekannt und lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind uns dann einig geworden, nach etwas hin und her. Ohne zu wissen, was das für eine Sendung ist, heute schmunzle ich darüber, habe ich zugesagt. Und meine Frau hat sich totgelacht, als wir das dann gemeinsam das erste Mal angesehen haben. Doku-Soap mit Uli Bayer. Und ich habe dann diesen Spaß mitgemacht, ursprünglich so zu tun, als würde ich eine Wohnung oder ein Haus suchen. Und aus diesem Schein-Ersuchen wurde dann tatsächlich ein echter Hauskauf. Denn das Haus, das sie mir da in der Sendung vorgeschlagen haben, habe ich dann im Nachhinein tatsächlich gekauft.
Da sitzen wir jetzt drin.
Genau, da sind wir jetzt drin, ja. Das Vorführhaus ist also aus Funk und Fernsehen bekannt.
Ja, du bist also quasi an deinen Arbeitsplatz gezogen, sozusagen hier am Möhnesee.
Den an
Möhnesee.
Einen,
ja. An einen der Arbeitsplätze. Aber du bist ja auch häufig in Holland unterwegs. Kommen wir nachher noch. Mhm. Horst, du kennst, hast gesagt, du kennst den Uli schon sehr, sehr lange. Ihr wart auch einmal in Ägypten. Was war da los?
Irgendjemand hat uns erzählt, was so in Ägypten ist, das überhaupt kein Problem, ein paar Nilbarsche zu fangen. Was so, und da waren wir natürlich Feuer und Flamme. Und da wurde uns erzählt, was wir würden da wie Gott in Frankreich leben können. Jeden Tag frisches Obst und Fische im Überfluss. Und das wäre ein Kinderspiel, Nilbarsche zu fangen. Und da hat sich eine Truppe gebildet, zu der unter anderem Uli gehörte. Und wir sind dann frohen Mutes dahin gefahren, nicht? Dort angekommen war es natürlich nicht so, wie es uns vorher verkauft wurde. Also wir haben da eine Woche gefischt, mehr recht als schlecht. Also Nilbarsch war äußerst wenig da. Alles andere war auch sehr sparsam. Die Ägypter haben wohl damals nicht mehr so im Überfluss gelebt. Und was ich war gleich erschreckt, als wir ankamen, als ich die Unmengen von Netzen auf diesen Bergen, die ja früher mal Hügel gewesen sind, da im Lake Nasser gesehen habe, war mir schon bewusst, was so, also das Angelreichtum ist da vielleicht mal so gewesen, aber das Gewässer war quasi leer gefischt und genauso leer war die Küche. Also wir haben da richtig gedarbt und haben dann auch den Reiseveranstalter nachher bearbeitet, dass wir einen Teil unserer Reisekosten dank Ulis Hilfe erstattet gekriegt haben. Also es war im Grunde genommen Flop, Uli. Ne?
Das, also ja, es war kein Flop, weil du ein sehr netter und sehr lustiger Unterhalter war. Also ich habe das immer wieder erzählt. Also Horst hat mit seinen vielen schönen Anekdoten die Stimmung da hochgehalten. Und um den Ägyptern da so ein bisschen die Ehre zu retten, das war in dem arabischen Frühling. Deswegen standen die da auch an jeder Ecke mit Maschinengewehren und sowas. Also es kam mir ein bisschen vor wie in den Krieg ziehen da an den ganzen Grenzposten und so weiter vorbei. Es war kurz nach dieser Revolution in Ägypten. Und ich vermute, dass es deswegen ausgesprochen schlecht mit dem Essen war. Und ich werde das nicht vergessen, wie der Horst sich so richtig gefreut hat, als wir dann die Nilbarsche, die wenigen Nilbarsche, die wir gefangen haben, dann zubereitet haben. Das waren dann die delikaten Fischgerichte. Da kam er an, na, ihr alten Ketchup-Bläser, ist so richtig schön, mal einen Fisch in der Pfanne zu haben.
Wie habt ihr den zubereitet?
Also nee, da war ja eine Küche. Also ich meine, ich will das jetzt nicht schlecht machen, aber was wir gesagt, es waren ja vor uns Bekannte da, was du, und da war eben alles noch im Überfluss und bedingt durch die jetzt politische Situation fehlte es an Ellen, Ecken und Kanten. Und es, weißt du, es war natürlich alte englische Schule, der stand da natürlich hinter seinen Kochtöpfen, weißt du, und wenn du dann hattest du schon ein Gefühl, na, nimm mal ein bisschen weniger, sonst kriegt dein Nachbar nichts mehr. Also es war nicht so, wir haben nicht gehungert oder es war nichts im Überfluss, das war sehr spartanisch. Aber wir haben uns als Truppe sehr gut verstanden.
Weißt du,
wir haben, nee, also das war von daher war es ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde. Wir haben da viel Spaß gehabt und zuletzt kamen wir ja dann auf den Dreh, dass wir mit Ulis Gummi fischen. Da waren wir dann sehr erfolgreich. Wie hießen die Biester noch, die uns immer Gummis aufgefressen haben?
Die Bufferfische nannte man dann. Das war eine Art Kugelfisch, die im Süßwasser lebt. Ja. Du kriegtest immer so diese Zupfer, diese Anstoßer. Am Anfang haben wir uns gefreut, oh, ich hab Biss gehabt. Und dann hast du rausgezogen, so zwei, dreimal mal dieses Rucken in der Route, dann war der Gummifisch zerlegt. Die haben uns stückweise, wie mit einem Riesenlocher, haben die uns dann da die Gummifische zerlegt. Die kamen bis zum Boot hinterher geschwommen und ab und zu ist einer hängen geblieben und dann kam er wie so ein aufgeblasener Fußball an die Oberfläche.
Gummifisch ist ein gutes Stichwort. Wir waren ja gerade unterwegs auf dem Möhnesee, da waren wir bei dir an Bord. Und da bin ich also quasi in einem Meer von Gummifischen versunken fast. Also du hast ja, ich mal grob geschätzt, mindestens 1000 Gummifische an Bord gehabt. Mindestens. Wahrscheinlich mehr.
Sogar. Neben anderen Ködern.
Neben anderen Ködern auch Jerkbaits und Wobbler und so weiter.
Ist ja mein Job. Ich muss ja viele Köder dabei haben.
Horst ist ja mittlerweile Rentner, ist ja unser Angelexperte im NDR Fernsehen bei der Sendung Rute raus, der Spaß beginnt. Würdest du dich als Angelprofi bezeichnen?
Ja, im Sinne von, ich verdiene mein Geld mit Angeln. Also in jedweder Beziehung. Ich bin Angelsportjournalist, ich bin Angelgerätehändler, ich bin Angelinfluencer. Ich habe einen sogenannten Consultant-Vertrag, also Berater- und Produktentwicklungsvertrag mit dem Carsten Zeck. Und insofern alles, was man in der Angelbranche machen kann und womit man eben auch Geld verdient. Und Angelguide habe ich ganz vergessen. Ich tanze auf ganz vielen Hochzeiten, die eben beruflich dann mein Gesamtprofil ausmachen.
Also dein ganzes Leben dreht sich irgendwie um den Angelsport.
Ja, definitiv ja. Seit meinem 4. Lebensjahr, als ich als kleines Kind eine Kinderangel von meiner Großmutter geschenkt bekommen habe, ja.
Nun waren wir bei dir an Bord, ich habe schon gesagt, Gummifische. Und eben ist was umgefallen hier, weil wir sitzen hier in der Küche bei Uli Bayer und der Ton wird natürlich aufgezeichnet von unseren Experten. Und ab und zu klackert das mal so ein bisschen. Das ist halt so.
In der Küche kommt das vor.
Ne? Draußen zwitschern die Amseln, die nisten gerade bei dir. Ne?
Die sind gerade Flügge, die jungen Amseln. Die springen hier durch die Garage und so weiter.
Aber ich wollte ja die Kurve zu den Gummifischen kriegen. Du hast gerade wieder einen neuen Gummifisch entwickelt, mitentwickelt.
Richtig, ich darf mal platt sagen, einen richtig geilen Gummifisch, der mir schon lange im Kopf rumschwebt. Ja. Und der, du weißt, dass ich auch Maschinenbauingenieur bin. Und
Aber die meisten, die uns jetzt hören, wissen das nicht.
Ja.
Und deshalb kannst du das ruhig mal sagen.
Genau. Maschinenbauingenieur. Also ich sage im Spaß immer, ich habe mal was Richtiges gelernt. Ja. Also ich habe ein Maschinenbaustudium abgeschlossen an der Uni Dortmund und mein Plan war es eigentlich, mit technischem Wissen in die Angelbranche zu gehen. Und das ist dann ein bisschen anders gelaufen. Das am Rande. Und als Maschinenbauingenieur kann ich sagen, dass dieser Gummifisch, den sogenannten Rippler, du hast Rippler. Den ja immer wieder jeden Tag...
Jackson
hast
Rippler.
Ja, ja. Nee, ist nicht Ripper, sondern Rippler.
Der Rippler.
Ja, das kommt aber nicht von irgendwie tödlich oder töten, Mörder, ermorden, sondern Ripper ist ja dann der Mörder. Rippler kommt von Rippe, also weil der ganz, ganz viele Rippen hat.
Ja. Und den hast du entwickelt?
Den habe ich entwickelt, die Idee habe ich schon lange und das scheiterte eigentlich immer am Formenbau. Mhm. Die Form zu erstellen ist technisch sehr anspruchsvoll. Mhm. Wir haben also viele Runzelstirnen bekommen und die Form hat Carsten Zeck jetzt realisiert und hat am Anfang so ein bisschen geguckt und geschluckt, weil die Form das Dreifache von einem normalen Gummifisch, von einer normalen Form kostet. Mhm. Wir haben es realisiert und ich habe heute gerade gehört, wir sind jetzt 2 Tage damit am Markt. Dass Carsten gerade schon wieder ausverkauft ist. Ja. Also es ist wohl ein sehr großer Erfolg.
Wir sind jetzt beim Thema Angelköder, Gummifische. Es gibt natürlich die Klassiker. Es gibt den FZ, es gibt den Maps, es gibt den Heinz Blinker, es gibt Tobi, es gibt Wobbler, Blinker, Twister, was weiß ich, mit Twister. Also ich bin mit Cupido groß geworden, da gab es diese Twister am Anfang, mit denen haben wir auf Zander geangelt, da gab es noch. Das waren so die ersten Gummifische.
Damit habe ich auch angefangen, mit
genau.
Twister.
Mr. Twister, genau.
Das war mein erster Gummiköder, ja.
Thema Köder. Du bist, also es gibt ja, wir unterscheiden grob Kunstköder, Naturköder. Mhm. Das ist erstmal, die sind die beiden großen Kategorien. Und dann gibt es noch bei den Kunstködern, sage ich mal so, Soft- und Hardbaits. Ne? Mhm. Korrigier mich gerne, wenn ich da... was macht denn einen guten Hechtköder aus? Du bist ein Hechtprofi. Muss der sehr authentisch sein, realistisch sein? Oder muss der irgendwas, gute Bewegungen im Wasser machen? Was macht einen guten Hechtköder aus?
Ein guter Hechtköder muss zunächst einmal dorthin kommen, wo die Hechte sind. Das ist ganz wichtig. Die Frage ist, in welchem Gewässer angelst du? Stehen die Hechte tief oder flach? Du hast mich im Boot hier beim Angeln auch gefragt, dein bester Hechtköder. Kann ich dir offen gestanden nicht benennen, weil es kommt darauf an, wo ich angeln gehe. Im Fluss oder im See, im flachen See, im Sommer oder im Winter. Du musst zunächst einmal wissen, wo kann ich den Hecht erwarten. Und mit diesem Wissen kommt es dann darauf an, dass du in dieser attraktiven Tiefe, in der der Hecht dann auch jagt, dass du da einen Köder präsentierst, der für den Hecht attraktiv ist. Die meisten Leute, die nicht so sehr erfahren sind mit dem Raubfischangeln generell, das gilt also auch für andere Fische, die meinen ja, wenn sie einen Köder an eine Stelle geworfen haben, haben da dreimal durchgezogen, es hat nichts gebissen, da ist kein Fisch. Wir haben bei unserem Angeln jetzt auch Momente gehabt, wo es fürchterlich schlecht lief. Ich kann dir im Vertrauen sagen, da waren Dutzende von Hechten, das glaubt kein Mensch. Ja. Du musst die richtige Bewegung haben, die im Moment attraktive Bewegung, nach Möglichkeit auch eine gute Köderführung, das heißt, das macht die Köder, die Bewegung des Köders auch aus, und die richtige Tiefe und dann natürlich auch noch die richtige Farbe des Köders. Viele Zuhörer werden sagen, Farben sind Quatsch. Es gibt ja auch einige professionelle Angler in der Szene, die sagen, auf Farben kommt es gar nicht an. Dem widerspreche ich ganz gravierend. Ich bin also ein großer Verfechter von verschiedenen Farben in unterschiedlichen Situationen. Da kommt es auch wieder auf die Wassertiefe und auf das Wetter, auf den Lichteinfall an. Mal brauchst du schockigere Farben, weil wenig Licht in die Tiefe fällt. Mal brauchst du natürliche Farben, weil eben die Fische ganz genau unterscheiden können. Hell, dunkel, vielleicht auch selektiv unterwegs sind. Du musst also als Angler auch wissen, was für Beute frisst der Hecht. Ich nehme immer das vollgedeckte Buffet. Wenn du jetzt richtig satt gegessen an einem traumhaften Buffet stehst, dann gehst du auch nur noch die leckersten Sachen rauspicken. Das, eigentlich möchtest du gar nichts mehr essen, aber so die super leckeren Sachen, vielleicht ein Löffelchen Kaviar oder...
Rotauge hier, zum Dessert.
Das lassen wir jetzt mal. Also der Hecht lässt das Rotauge wahrscheinlich dann liegen, aber wenn so eine kleine, schnuckelige, fette Maräne vorbeigeschwommen kommt und die vielleicht auch nur noch zuckt, also Maräne ist ein sehr schmackhafter Fisch für den Hecht und du musst also die Bewegung der Maräne dann imitieren und du musst vielleicht auch den Geruch oder Geschmack rüberbringen. Wenn ich Naturköderangler bin, dann ist das also auch ein großer Unterschied. Und ich habe auch mal von einem früheren erfahrenen Hechtangler gehört, dass du über unterschiedliche Fischarten und Bewegungsmuster sogar zwischen kleinen und großen Hechten unterscheiden kannst. Das heißt, dann gehen die großen Hechte auf andere Beute als die kleineren. Und das sind also wichtige Geschichten. Und der letzte Punkt, das ist also das, wenn die Fische wirklich Hunger haben. Der letzte Punkt ist, und das ist ein ganz großer Punkt, weil du gerade von Köderfischen und Kunstködern gesprochen hast, als Spinnangler, der ich mich also ausdrücklich bezeichne, hast du noch eine Chance, den Fisch aggressiv zu machen. Das heißt, auch wenn er gar nicht fressen möchte, kannst du ihm im wahrsten Sinne des Wortes auf die Nerven gehen. Und dann schnappt er zu, nicht aus Futter, also aus Fresslust, sondern aus Aggression. Einfach nur, hau ab, du bist zu laut oder du machst hier zu viel Druckwelle oder sowas. Das macht also auch einen guten Köder aus.
Horst, jetzt haben wir viel über Köder, Köderführung gehört. Spielt natürlich Jahreszeit, spielt eine Rolle, Gewässer
ganz
spielt
wichtig,
eine Rolle. Wassertemperatur, Wetter spielt eine große Rolle. Luftdruck, ist es wellig, ist es glatt, ist es spiegelglatt, ist kein Wind, ist es heiß. Das sind so viele Faktoren spielen eine Rolle. Bei dir zahlt sich natürlich die Erfahrung aus den ganzen Jahren. Horst, hast du irgendwie so einen Lieblingsköder für Hecht? Gibt es da was?
Ja, generell ist erstmal zu sagen, Heinz, was so, wenn ich alles immer berücksichtigen will, dann komme ich nie zum Angeln.
Genau.
Also ich persönlich gehe zum Angeln, wenn ich Zeit habe. Und dann ist mir egal, ob der Luftdruck hoch, niedrig oder tief ist. Also wenn ich die Absicht habe, angeln zu gehen, so, spielt das Wetter erstmal zweitrangig. Man sucht immer als Angler eine Ausrede. Wenn es dann nicht klappt, dann liegt es eben am Wind, am Regen, am Wind. Auch irgendwelche Ausrede finden wir jeder Angler. Aber generell, wenn ich angeln gehe, gehe ich angeln. Und ich möchte natürlich auch Fische fangen. Und darum, ist für mich das A und O. Ich habe natürlich nicht das Wissen wie Uli von den ganzen unterschiedlichen Farben und ähnliches. Ich vertraue dann einigen Ködern, mit denen ich schon mal erfolgreich gewesen war oder ähnliches bin, und habe eigentlich Vertrauen in Köder und fische den eigentlich auch relativ lange durch. Wenn sich nur gar nichts tut, dann wechsle ich auch schon mal, aber eigentlich vertraue ich denen, weißt du, und die alten Klassiker, weißt du, wie den FZ oder den Heinz Blinker oder generell Metallköder, die ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind durch unsere supermodernen neuen Köder, die sind auch schon mal wieder erfolgreich, weißt du, dann kann man die einsetzen und wie gesagt, wenn es nicht will, wenn es nicht beißen will, wenn der Fisch, wenn das Beißfenster nicht offen ist, weißt du, dann musst du den Fisch vielleicht aggressiv machen, wie Uli sagt, dass er den Köder verbeißen will, wie ähnlich die Lachsangler, wo die Fische eigentlich gar nicht mehr fressen wollen, sind eigentlich nur sauer und sagen, hau ab, nicht? Oder du hast das Glück, du erwischst dieses Beißfenster und dann ist das oft dem Köder, dem Raubfisch egal, der knallt dann auch auf alles. Guck mal, es gibt ja Köder, die noch kein Fisch der Welt gesehen hat. Wenn du bei Uli in den Laden kommst, dann bist du erschlagen von der Vielzahl von Ködern, von Köderfarben. Du meinst immer, du bist auf dem Jahrmarkt, weißt du, und alles fängt Köder. Da musst du schon ein bisschen Vertrauen haben und du hast auch nicht die Möglichkeit, du hast ja gesehen, Uli hat ja Unmengen an Ködern und alle haben ihre Berechtigung, aber welcher zu wann, zu welcher Jahreszeit einsetzt, das sind Erfahrungen oder Vertrauen in Köder.
Du hast ein gutes Stichwort gegeben, eben Beißfenster. Wir haben das gestern, als wir auf dem Möhnesee waren, richtig erlebt. Wie sich so ein Beißfenster auf einmal geöffnet hat. Woran merkt man, dass so ein Beißfenster aufgeht? Muss man darauf warten? Wann geht das Beißfenster auf?
Die dumme Antwort ist jetzt, wenn die Fische beißen, ist das Beißfenster offen. Ich sage ganz ehrlich, vorgestern haben wir Glück gehabt, dass wir genau im Beißfenster gestartet sind. Da hat der Horst ja sofort einen guten Fisch gefangen. Gestern habe ich ganz lange ein schlechtes Gewissen gehabt, weil die Fische überhaupt nicht gebissen haben. Und das Merken, dass das Beißfenster aufgeht, ist einfach nur durch Angeln festzustellen.
Ausdauer.
Genau, ausdauerndes Angeln. Und wenn du dann weißt, dass das Beißfenster, bei uns war das jetzt von 3 bis 4 Uhr, nur 3 bis 4 Uhr, ansonsten haben wir Seife gekaut, wie der Matthias sagen würde. Wenn du das dann kennst, dann gehst du einfach nur zu dieser Zeit los. Ne? Heute haben wir das Pech gehabt, dass wir nur vormittags noch günstiges Wetter hatten. Der Regen und der Wind haben uns dann vom Teich gejagt. Und da war kein Beißfenster.
Schotten waren dicht, das Fenster war zu, hat sich auch nicht geöffnet.
Aber wie gesagt, es ist ja auch das Erlebnis. Weißt du bist ja in der freien Natur. Weißt du, ich sage immer, es kann ja jeden Augenblick klingeln. Wenn der Köder nicht nass ist, Heinz, kannst du keinen Fisch fangen. Nicht?
Und wir haben Spaß gehabt. Das gehört ja auch dazu, Absolut. Wenn man als Mannschaft, als gutes Team unterwegs ist. Ich sage immer, der Fisch ist die Krönung eines schönen Angeltages. Aber viele Leute können sich gar nicht vorstellen, dass ein Angeltag auch gut sein kann, wenn man gar nichts fängt.
Für die Seele.
Und auch die Erlebnisse. Ja. Also wir haben ja wirklich, wir wollen ja nicht zu viel verraten, aber wirklich spektakuläre Geschichten erlebt in diesen 3 Tagen, was so die sich ein Otto-Normalverbraucher gar nicht vorstellen kann, was alles passieren kann bei so einem Angelausflug, wenn 3 Verrückte in einem Boot sitzen, weißt du, und alle sind ehrgeizig und jeder freut sich, wenn der Nachbar weniger fängt als er selber. Das ist ja nun mal so in der Natur der Sache. Aber wichtig ist ja, dass überhaupt was passiert. Du hast ja gesehen, wie schnell die Stimmung umschlägt. Ja. Wir hatten schon ein paar Stunden gefischt und waren eigentlich schon ein bisschen, man wird dann ja auch müde und nicht mehr so konzentriert. Und dann hörst du auf einmal Fisch und dann bist du elektrisiert. Dann ist alles, fällt alles von dir ab. Dann geht der Ehrgeiz los, dann wirst du natürlich auch einen Fisch fangen. Also das macht ja unser Hobby so interessant.
Nun haben wir sehr viel über Köder geredet. Wollen wir mal ein bisschen auf andere Aspekte eingehen? Zum Beispiel das Gerät. Rolle, Rute, Schnur, Stahlvorfach. Hier am Möhnesee zum Beispiel ist gerade das Vorfach vor dem Köder ganz wichtig. Da ist Vorschrift, dass ein Stahlvorfach genommen wird.
Und das ist auch gut so.
Der Hecht hat bis zu 700 Zähne, messerscharfe Zähne. Es gibt immer noch viele Angler, die glauben, mit Hartmono reicht das. Welche Rolle spielt die? Also sagen wir mal, gehen wir vom Köder weiter ein Stückchen immer weiter Richtung Ausrüstung. Vorfach, Stahlvorfach. Sollte jeder Hechtangler mit Stahlvorfach angeln?
Also meine Antwort ist eindeutig ja. Ich bin ein absoluter Verfechter des Stahlvorfaches. Stahl oder Titan.
Titan.
Also absolut schnittfestes Material. Und Monophile, wie sie propagiert werden, egal ob das Fluorocarbon oder Hartmono ist, sind nicht schnittfest. Das wird immer wieder suggeriert, teilweise auch von erfahrenen Anglern, was ich diesen Leuten dann auch zumindest etwas übel nehme, weil ich persönlich habe schon mehrere Angler im Boot gehabt, die mir erzählten, mir ist noch nie ein Hecht abhanden gekommen. Mhm. Und ausgerechnet, Murphy lässt grüßen, bei mir im Boot geht der Fisch verloren, abgerissen. Und das finde ich unweitgerecht. Und deswegen halte ich es für wichtig und sinnvoll, dass mit einem Stahlvorfach gefischt wird.
So, also Stahl ist Pflicht oder Titan für Hecht, weil die so scharfe Zähne haben, dass ein Hartmono durchgebissen wird.
Also durchgebissen werden kann.
Kann.
Auch wenn es 99 Mal gut geht und erst beim 100. Mal abgeht, dann ist das einmal zu viel, meiner Meinung nach. Das ist schon wichtig.
Es gibt ja auch keine Notwendigkeit. Also der Stahl,
Stahl funktioniert. Es gibt viele Angler, die glauben daran, dass man mit Stahl dann keine Fische oder weniger Fische fängt. Das ist Quatsch.
Absolut.
Nun kommt es natürlich darauf an, was man für Köder dran hat, ob man einen schweren Jerk dran hat oder einen leichten Spinner. Danach richtet sich die Rute, auch die Schnur unter Umständen
und auch das Vorfach. Also du kannst jetzt nicht mit irgendeinem dicken Draht einen kleinen Spinner fischen. Du musst ein Vorfach. Es gibt aber tausende verschiedene Materialien, die zahnfest sind, Stahlvorfächer. Und deswegen, also natürlich wie beim Stippen mit einer kleinen Marder nimmst du ein anderes Vorfach als beim Karpfenangeln. Aber das muss angepasst sein, ne?
Würdest du beim Hechtangeln, egal ob du jetzt Spinnfischen machst, also mit leichter, mit einem Maps oder mit einem kleinen Spinner oder auch mit einem Jerken, würdest du generell sagen, geflochtene Schnur, also ohne Dehnung ist besser? Oder würdest du auch...
Wenn wir beim Hechtangeln bleiben, würde ich das bejahen. Weil wenn du ein bisschen Hechtanatomie, sprich Kopfanatomie betreibst, der Hecht hat ein zähnestarrendes Maul, der hat ein knüppelhartes Maul, wo wenig Fleisch oder sowas ist, wo ein Haken drin hängen bleibt. Du musst einen kräftigen Anhieb setzen und deswegen brauchst du eine dehnungsarme Schnur. Geflochtene Schnur ist wesentlich dehnungsärmer als monophile Schnur. Und hinzu kommt auch, dass eine geflochtene Schnur viel mehr Kontakt zum Köder bedeutet. Du merkst feine Bisse, du merkst, ob der Köder läuft oder ob er nicht läuft. Und deswegen für das Ködergefühl ist eine geflochtene Schnur auch wesentlich besser.
Wenn man zum Beispiel, wir haben das ja gemerkt bei den Dreharbeiten oder gesehen, wenn man geflochtene Schnur hat und angelt mit einem großen Spinner beispielsweise, dann braucht man auch dementsprechend einen guten Wirbel.
Ja.
Weil sonst verdreht die Schnur.
Habe ich dir gesagt, dass deine Schnur so extrem verdraht ist.
Und man hat dann
verdreht ist, genau.
Ja.
Danach kommen dann die lästigen Perücken, ja.
Genau.
Das sagte Horst dann auch, diese Anti-Kink-Montage, so ein Plättchen dazwischen oder Stahlvorfach, habe ich mal auf YouTube gezeigt, mit einem Seitenblei und sowas, wenn man sich Stahlvorfächer selber bastelt, gibt es verschiedene Tricks, dass der Drall nicht durch das Vorfach in die Hauptschnur geht. Das Beste ist ein sehr guter Kugellagerwirbel. Es gibt leider nur noch sehr wenige wirklich gute Kugellagerwirbel am Markt.
Kommen wir mal zu den Routen. Wir haben jetzt Schnur, Vorfach, Köder so ein bisschen angesprochen. Routen, eine Bootsroute, auch natürlich abhängig vom Köder, von der Schwere des Köders natürlich. Aber gibt es da so Sachen, man wird ja nicht mit einer Brandungsroute, mit so einer Langroute an Bord stehen. Also von bis, ich sag mal so 2,70 bis 3 Meter so
kürzer,
in dem Bereich.
Kürzer, Heinz.
Da gehen die Geschmäcker weit auseinander. Okay. Wenn du jetzt den durchschnittlichen Hechtangler fragst, angelt der kürzer. Mhm. Wenn du mich als Exoten fragst, ich komme aus der Uferangelei und ich habe mir früh angewöhnt, mit längeren Ruten zu fischen. Mhm. Für mich ist eine 2,40 Meter Rute kurz und ich fische ganz viel mit 2,70. Aber Bootsangler, weil du gerade nach Bootsrouten fragtest, du meinst nicht die Bootsrouten, mit denen der Horst angelt, sondern die Routen für das Angeln vom Boot auf Hecht. Ja. Die sind in der Regel so beim Jerkbait-Angeln um die 2 Meter und eine 2,40 40er ist eigentlich schon lang. Mhm. Aber wie gesagt, ich als Angelguide auch muss manchmal um meine Gäste herum. Ich muss um den Elektromotor rum. Und deswegen habe ich gerne lange Routen. Wenn so ein wild gewordener Hecht dann richtig Gas gibt, dann muss man auch mal schnell die Schnur von der Bootskante weghalten, weil das kann auch ganz schnell...
Kann man den führen besser, ne?
Genau, ja.
Aber es ist, also wie gesagt, ich selber komme ja aus der... Bootsangelei, was und da musste ich mich auch umgewöhnen. Ich bin ja natürlich auch als Uferangler und ich wollte immer Routen haben mit langen Handteilen und Meerforelle weit werfen oder ähnliches. Aber jetzt speziell vom Boot ist für mich, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, so eine 2,40 Meter Route optimal und sie ist einfach ein bisschen handlicher, weißt du, sie ist leichter.
Ne?
Und wenn du den ganzen Tag damit arbeitest, dann merkst du schon diese 30 Zentimeter, weißt du, und heute sind die Routen, ja, das gibt ja so hochqualifizierte Routen und Rollen, da kannst du eben den ganzen Tag ermüdungsfrei mit fischen. Also wenn ich jetzt nur vom Boot aus fischen würde, ist für mich 2,40 Meter ausreichend.
Du hast ja eine Route von mir dann geliehen bekommen.
Ja, das war sehr extrem
leicht. Gar nichts, ne? Die ist nagelneu. Die haben wir gerade entwickelt.
Wie schwer sind solche Routen?
Boah,
100 Gramm?
Unter 200 Gramm unter kann 200. Ich dir verbinden. Ich habe die Einzelgewichte jetzt also nicht wirklich? Im Kopf. Aber man kann heutzutage schon sehr leichte Routen bauen.
Auch die Rollen dazu passen.
Genau. Gute Rollen drauf, leichte Rollen drauf.
Was ist eine gute? Die sind ja unterschiedlich. Die 2, 3.000er, 4.000er, 5.000er Rollen, das ist unterschiedlich
ist ja nicht
von Hersteller.
Ist nicht genormt.
Ist nicht genormt, ne?
Je nachdem, welche, also ob ich jetzt schwer oder leichter auf Hecht angle, da ist ja auch immer noch ein Spektrum, habe ich also in der Regel 3.000 bis 4.000er Rollengrößen drauf.
Stationär Rollen. Es gibt
stationär,
aber auch
Baitcaster. Mit schweren Jerkbaits fische ich auch Baitcaster. Ich habe da eine mittelgroße Baitcaster-Rolle drauf.
Ja. So, dann haben wir über Köder, über Vorfächer, über Schnüre, über Routen, über Rollen gesprochen. Jetzt kommen wir mal zur neuen Funktion von Uli Beyer. Der ist nämlich nicht nur Angelguide, er ist Präsident. Ne? Er ist Präsident eines der größten Verbände in Deutschland, Fischereiverband Nordrhein-Westfalen, seit einem Jahr. Ne?
Ziemlich genau ein Jahr. Ende April letzten Jahres bin ich dann tatsächlich zum Präsidenten hier des Fischereiverbandes gewählt worden. Über 130.000 organisierte Angler in einem Verband, drei Unterverbände. Und viele Leute haben mich gefragt, warum tust du dir das an?
Warum tust du dir das an?
Also natürlich hast du als Angler viel erlebt und du hast auch öfter mal gedacht, das könnte man besser machen. Das, und ich bin also mehr oder weniger überredet worden. Und wenn man vielleicht nicht mit allem zufrieden ist, dann darf man nicht nur darüber meckern, dann muss man so eine Sache auch mal anpacken, wenn man danach gefragt wird. Und ich habe die Hoffnung, ich habe mich ja öfter auch mal öffentlich über irgendwelche Ärgernisse geäußert, ich habe die Hoffnung, dass ich in so einem Amt mehr Gehör erziele. Und das ist tatsächlich so. Ich komme an relevante Politiker heran, ich komme an relevante Entscheider heran und stehe in dem Austausch. Das ist eine ganz neue Perspektive für mich. Und ich habe die Hoffnung, dass ich in dem Amt tatsächlich auch ein bisschen was bewegen kann. Weniger, als ich ursprünglich gedacht habe, das kann ich nach einem Jahr schon sagen, weil die Mühlen in der Politik und in den Behörden sehr langsam mahlen. Aber wir haben ja auch schon ein paar Sachen vorzuweisen. Ne? Das, also das erste Wichtige ist der YouTube-Kanal, weil es wird ja gemeckert auch von der Nicht-Angler-Seite über die Angler, die eben so viel Böses tun. Und von der anderen Seite, von den Anglern, über die blöden Verbände, die viel zu wenig tun. Und über so einen YouTube-Kanal kann man beide Seiten umfassend informieren. Und das war also die erste wichtige Basis, um überhaupt Gehör zu finden und auch zu erklären, wie so eine Arbeit funktioniert. Und wir sind in 2 Monaten, so lange sind wir jetzt online, sind wir zum größten Verbands-YouTube-Kanal in Deutschland gewachsen.
Also Social Media spielt auch eine große
Ganz
Rolle.
Ganz große Rolle.
Und ich muss dazu sagen, Uli, also an der Basis waren alle, die ich kenne, froh, dass endlich mal einer aus einem Angler was so ein Amt übernommen hat, was so der unsere Interessen kennt und vertritt. Also wir sind ja jahrelang ja vertreten worden. Du kennst ja den ganzen Streit, den wir mit den Verbänden hatten, mit Präsidenten hatten und ähnliches. Also die Anglerszene war ja richtig auf Zinne. Und jetzt ist endlich mal jemand da, also der wenigstens die Materie beherrscht. Und das ist ja auch sehr wichtig.
Ich komme natürlich auch aus einer anderen Richtung. Wir haben immer in den Verbänden viel Expertise in Richtung Biologie und Naturschutz gehabt. Und ich bringe jetzt ja eine ganz andere Expertise mit. Einmal die Leidenschaft der Angler natürlich. Also wer mir sagt, ich angle zu wenig, der kennt mich nicht. Ich kann also aus dem Vollen schöpfen, was diese Erfahrung angeht. Und ich komme auch aus der Wirtschaft. Also mir ist der große Wirtschaftsfaktor viel zu wenig in der Öffentlichkeit. Es wird immer über die Berufsfischerei gesprochen und Arbeitsplätze, die da dranhängen. Aber die allerwenigsten wissen, dass extrem viel mehr Arbeitsplätze im Angeln hängen. Und ich sag dir ganz offen, mir ist es lieber, wenn ein Fisch mit der Angelrute im Kochtopf landet, als wenn der mit dem Netz im Kochtopf landet. Dann schimpfen nämlich die Fischer, dass man mit netzgefangenen Fischen viel zu wenig verdienen kann. Da wird auch vieles sinnlos gefangen und vergeudet. Und als Angler kann ich sehr selektiv unterwegs sein. Ich kann immer entscheiden, der Fisch ist gut für den Topf und der ist nicht gut für den Topf. Ja. Wenn ich es darf, kann ich nämlich dann den einen oder anderen Fisch auch mal wieder zurücksetzen, was ja unter dem Hegeaspekt ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und ich kann natürlich auch der breiten Öffentlichkeit erklären, dass die Angler nicht nur böse Menschen sind, die also vermeintlich den Tieren da Unrecht tun. Wir Angler kümmern uns um intakte Gewässer. Wir betreiben intensivsten Naturschutz. Wir sind an der Front. Wir sind die Alarmanlage, wenn irgendwas passiert. Wir kümmern uns darum, dass die Jugend vom Daddeln und vom Gammeln und sonst was wegkommt. Begeisterte Jugendliche gibt es im Angeln ohne Ende und woanders machen die dann Blödsinn.
Und auf deine Initiative ist auch eine Veranstaltung ins Leben gerufen worden oder geplant?
Die jetzt NRW angelt.
NRW angelt. Erzähl
gerade
mal was dazu.
Gerade ganz neu. Das, also wir haben ja hier Ausstrahlung Anfang Juni. Nächste Woche ist das schon. Am 15. und 16. Juni kommt NRW angelt das erste Mal. Und das ist tatsächlich abgeguckt von den Amerikanern, die ja mit dem Angeln insgesamt viel weiter sind. Das ist eine Initiative, wo jeder Angler seine Leidenschaft seinen guten Freunden, seiner Freundin, seiner Familie, seinen Arbeitskollegen näher bringen kann. Und bis jetzt war es in Deutschland, bei uns in Nordrhein-Westfalen, ich muss ja vorsichtig sein, immer ein Problem, jemanden mit ans Wasser zu nehmen, wenn er volljährig ist. Er muss erst einen Angelschein machen und darf dann erst angeln. Und wer lernt für etwas, was er nicht kennt? Der muss im Ausland Kontakt gehabt haben. Und mir war es wichtig, dass man schnell und problemlos, unbürokratisch mit dem Angeln in Kontakt kommt. Und mit NRW angelt, das habe ich also als Wunsch im Einstiegsgespräch mit unserer Landwirtschaftsministerin Frau Gorissen, übrigens von der CDU, besprochen. Und die war sofort dafür und hat gesagt, das unterstütze ich. Und das ist jetzt durch den Landtag durch und das wird erstmalig eben nächste Woche durchgeführt. Und ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, weil ich überzeugt bin, das wird eine große Werbung fürs Angeln. Und wenn das interessiert, der kann also auch im Internet nachgucken. NRW angelt ist also auch eine eigene Website, die genau erklärt, wie das funktioniert.
Schleswig-Holstein angelt wäre auch eine Sache, Horst vielleicht?
Selbstverständlich. Also ich meine, die Jugendarbeit ist ja für uns wichtig. Und ich kann sagen, ich komme ja aus einem relativ kleinen Verein. Aber wir haben wirklich eine große Jugendgruppe. Das liegt natürlich immer an Idealisten, was so unser Jugendwart kümmert sich darum. Der bringt die Jungs ans Angeln, der zeigt ihnen was, erklärt ihnen was. Und das ist ja unsere Generation, die uns folgt, weißt du. Und die werden heute ja eben da an die Natur gebracht. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir für unser geliebtes Hobby auch ein bisschen Reklame machen und auch vielleicht mal ein Wochenende opfern und jemanden mitnehmen und unser schönes Hobby erklären.
Und weil du von Nordrhein-Westfalen nach Schleswig-Holstein springst, meine langfristige Hoffnung ist es, dass wir mit dieser NRW angelt Öffentlichkeitsaktion
Deutschland
erreichen. Ja, also ich weiß, dass andere Verbände schon jetzt auf unser Event schielen. Und mein Traum wäre es, und dann hätten wir schon ein ganz großes Ding erreicht, wenn wir irgendwann in ganz Deutschland ein Wochenende des Anglers etablieren könnten, wo also ganz Deutschland im positiven Sinne das Angeln wahrnimmt, wo in ganz Deutschland jemand seinen Freund, seine Freundin mitnehmen kann und das Angeln näher bringt. Da wird es viele geben, die sagen, Angeln finde ich trotzdem nicht gut, aber es wird auch viele geben, die sagen, das hätte ich nicht gedacht, das mache ich jetzt auch.
Wenn der Funke erstmal überspringt, was habe ich ja schon so oft erlebt, wir allein durch unsere Sendung, Uli, muss ich ja auch mal sagen, werden wir immer wieder angesprochen, dass Jugendliche ihre Eltern zwingen, einen Sportfischerschein
zu machen. Ja, genau.
Und die wollen das erleben, die möchten auch mal ans Wasser und das ist so eine tolle Sache.
Ja. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ja auch diese Initiative oder diese Angeln macht Schule, also da gehen die Verbände, der Landesanglerverband geht in die Schule, unterrichtet und das ist die Krönung. Am Ende machen die eine Sportfischerprüfung. Und die Begeisterung fürs Angeln, das erlebte Naturerlebnis wird gefördert. Das ist eine herrliche Sache. Ja, also vielen, vielen Dank, Uli, dass du uns erstens diesen Möhnesee beigebracht hast, dass wir dir in der Küche sitzen durften.
Ihr seid herzlich eingeladen, wiederzukommen und weitere schöne Fische und Tage zu verleben.
Ich muss ja auch sagen, also ich bin ja schon mit Uli, kenne ich ja nun schon etliche Jahre, habe mit ihm viele schöne Stunden erlebt, aber gemeinsam geangelt haben wir hier erst zum zweiten Mal und es war wieder, wie immer, ein Highlight, ein Erlebnis, das ich immer gerne wiederholen möchte.
Ja. Und Premiere, das erste Mal haben wir drei zusammen eine Hechtsuppe gekocht, gegessen. Und es hat gezogen wie Hechtsuppe. Der Hecht hat zweimal gezogen. Erste Mal an der Angel bei Uli, beim zweiten Mal hier in der Küche. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, Horst. Vielen Dank, Uli.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, ihr alle hört wieder rein, wenn es heißt:
Rute raus,
der Spaß beginnt.
Tja, diese und alle anderen Folgen von Rute raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und wenn ihr Lust habt auf Comedy, dann ist bestimmt auch was für euch dabei.
Rute raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de/mv und in der ARD Audiothek.